diesem Uranatlas geht es uns darum, vor allem die globale Dimension des Uran und der Atomenergie darzustellen, die gesamte nukleare Kette vom Abbau bis hin zu AKWs, zu Fragen von Atomwaffen, INF-Sperrvertrag, der ja aufgelöst wurde, also die gesamte Bandbreite darzustellen. Und wie schon richtig gesagt, hat sich das Atlas-Format in der Vergangenheit sehr gut bewährt, komplexe Inhalte didaktisch anspruchsvoll und einfach zugänglich darzustellen. Und es geht darum, diese komplexe Materie durch Kartenmaterial, durch Grafiken natürlich leicht zugänglich zu machen. Denn wir haben auch den Eindruck gewonnen in den vergangenen Jahren, dass das Thema Uranabbau oder Atomenergie seit dem deutschen Atomausstieg doch etwas ins Hintertreffen gelangt ist. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr in dem medialen und öffentlichen politischen Interesse. Und wir denken, durch den Uranatlas wieder ein bisschen mehr den Fokus auf das gesamte Thema Uran-Atom zu lenken und mit dem Uranatlas doch ein Medium bereitzustellen, das Lust macht, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und was vor allem auch für die politische Bildungsarbeit und für den Kampf gegen Uran und Atom genutzt werden sollte und könnte.
Das war nämlich was mir durch den Kopf ging. Also jetzt nicht, dass mir nicht gegenwärtig gewesen ist, wozu es diese Art von Darstellung braucht und was auch mich daran sofort interessiert hat. Aber vor allen Dingen fiel mir dabei auf, dass es eben tatsächlich ein Thema ist, was heutzutage zumindest in unserer Gesellschaft irgendwie überhaupt keine Rolle spielen will. Ich bin so in den 80er Jahren aufgewachsen, wo Atom aus zwei Aspekten eine große Rolle gespielt hat. Einerseits im Westen eine ganz starke Anti-AKW-Bewegung, die auch in die DDR in der Berichterstattung rübergeschwappt ist. Und natürlich die Angst vom Atomkrieg, der ja in den 80er Jahren sozusagen immer irgendwie vor der Tür gestanden hat. Was meinst du, woran liegt das, dass das heute kein Thema mehr ist?
Ich glaube, dass sowohl mit dem deutschen Atomausstieg ein wenig die Diskussion sich reduziert hat. Dann natürlich war Fukushima ein wichtiger Punkt. Das heißt, seitdem ist ja der Uranpreis in den Keller gegangen. Viele sagen, dass damit natürlich das unrentabel ist, gerade Uran abzubauen, wobei es da Bewegungen gibt, dass die Preise nicht berücksichtigen, keine Gründe unbedingt immer spielen, dass Uran nicht abgebaut wird. Dann ist natürlich die Anti-Atom-Bewegung, haben viele gesagt, mit dem Atomausstieg hat man ihr Ziel erreicht. Man hat viel Fokussierung jetzt auch vor allem auf Kohle gelegt. Und dadurch ist die Anti-Atom-Bewegung, die durchaus aus meiner Sicht praktisch wie eine Avantgarde war für die heutigen Proteste, für die sozialen Bewegungen, Mobilisierung, so ein bisschen ihr Ziel erreicht und hat vielleicht auch ein bisschen dadurch Anschwung verloren. Was natürlich sehr schade ist, denn wie man auch in dem Atlas sehen kann, es ist die gesamte Frage von Atom und Uran, und du hast es genannt, mit INF, mit Waffen, mit Atomwaffen, immer noch ein sehr präsentes Thema.
Jetzt ist ja der Atlas, du hast es gesagt, der Versuch, die Globalität des Themas darzustellen. Uran in Deutschland eigentlich nur an einer Stelle mal abgebaut worden, nämlich in Sachsen und Thüringen eigentlich. Wo kommt ein Uran heute her? Was sind denn quasi Abbaugebiete, prominente? Und was bedeutet das für diese Gebiete, dass dort Uran gefördert wird?
Wir können sagen, dass viele Länder des globalen Südens die Abbauländer sind. Ganz klassisch ist das zum Beispiel Niger, Namibia in Afrika, dann aber auch die Gebiete der First Nations in Kanada, in den USA oder auch der Aborigines in Australien. Also man weiß, sieht ganz klassisch, wie halt die gesamten Umwelt- und Gesundheitsrisiken in diesen Gebieten externalisiert wurden und vor allem natürlich der Atomstrom dann aber auch im globalen Norden dann eingespeist wurde. Das heißt, man hat ganz klassisch, wenn man für Afrika spricht, eine koloniale Kontinuität. Das heißt, afrikanische Länder stellen den Uran bereit, es sind der Rohstofflieferant, und im globalen Norden wird das dann in Atomenergie umgewandt. Und uns war es halt wichtig zu zeigen, dass die Atomenergie, die hier in Deutschland verwendet wird oder eingespeist wird, dass die Ursprünge natürlich nicht in Deutschland liegen. Der Uranabbau, wie gesagt, seit der Wüstenzeit seit Jahrzehnten vorbei ist.
Was bedeutet das für die Gegenden und Länder, in denen quasi Menschen im Uran wahrscheinlich Bergbau unterwegs sind?
Man hat natürlich mehr Risiken. Das eine sind natürlich vor allem die Umweltrisiken. Insbesondere sind das die Tailings, das sind die Abraumhalden. Denn um Uran zu erhalten, muss man große Mengen von Uranerz abbauen. Diese Tailings sind dann die ganzen Abraumhalden, die dann auch verseucht sind, die oftmals nicht gesichert sind, wo Dämme brechen. Und das zweite große Risiko sind natürlich die Gesundheitsrisiken. Davon sind vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Minen betroffen, aber natürlich auch die gesamte Bevölkerung rundherum um die Minen. Das sind die größten Risiken. Das meine ich, dass wir aus dem globalen Norden die Umwelt und die Gesundheitsrisiken auslagern.
Und wie wird das in den Ländern, in denen das passiert, ich sage jetzt mal diskutiert, also wie nimmt die Gesellschaft das eigentlich auf?
Nein, tut's nicht. Wir, jetzt wenn ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung spreche und insbesondere für das Afrika-Referat, ist es so, dass wir in mehreren afrikanischen Ländern mit Organisationen und Personen zusammenarbeiten, die sich gegen den Uranabbau engagieren. Das sind einerseits Personen und Partnerinnen und Aktivistinnen, die sich gegen bestehende Minen aussprechen, insbesondere in Niger, wo ja sehr viel Uran auch für Frankreich abgebaut wird, oder auch in Namibia, wo chinesische Unternehmen sehr stark involviert sind. Darum geht es vor allem, dass diese Minen geschlossen werden. Dann gibt es viele Aktivistinnen, die jetzt versuchen, den Aufschluss von Minen zu verhindern, die bereits jetzt bei der Vergabe von Erkundungslizenzen sehr stark dann einzuwirken, dass diese Lizenzen erst gar nicht vergeben werden. Klassisches Beispiel ist das gerade in Tansania, wo viele Lizenzen bereits vergeben wurden, wo aber die Aktivistinnen versuchen, hier unter der Bevölkerung und unter den Politikerinnen und Politikern Bewusstsein zu schaffen über die Gefährlichkeit von Uran und Uranabbau. Und gleichzeitig gibt es in Südafrika, gab es aber bereits auch Erfolge, die soll man natürlich auch immer nennen. Es gab vor 2 Jahren eine Klage gegen den Bau von Atomkraftwerken. Dieser wurde durch Aktivisten und Aktivistinnen in Südafrika verhindert, weil aufgezeigt wurde, dass es dort in der Vergabe juristische Fehler gab und dementsprechend wurde der Bau von den AKWs gestoppt. Was leider gesagt werden muss, ist, dass es nicht viele Aktivistinnen und Aktivisten gibt in Afrika. Das ist eine sehr kleine Gruppe, die sich in der Africa Uranium Alliance zusammengeschlossen haben, aber natürlich es sehr schwer ist, gemeinsam zu mobilisieren. Und was wir leider auch sehen, ist, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten einer Kriminalisierung unterliegen. Ein Beispiel dafür, leider auch natürlich ein negatives, ist der Aktivist Golden Misabiko aus Kongo, der aufgrund seines Kampfes gegen den Uranabbau fliehen musste, ins politische Exil gehen musste. Oder auch ein sehr bekanntes Beispiel sind Aktivistinnen aus Tansania, die nach Malawi gefahren sind, um sich eine stillgelegte Uranmine anzuschauen, die in dem Moment dann mit dem Übertritt nach Malawi verhaftet wurden und mehrere Wochen im Gefängnis saßen, bis sie endlich freikamen. Also die Aktivistinnen und Aktivisten sind da durchaus auch Risiken der Kriminalisierung ausgesetzt.
Da sind wir eigentlich auch bei dem Thema, das ja lange Zeit ja auch die Debatten geprägt hat, nämlich die darum, aus der Atomkraft auszusteigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich gegen eben atomare Waffensysteme zu richten. Wir haben schon gesagt, dass das aktuell nicht gerade ganz oben auf der Agenda steht. Und trotz alledem gibt es neben dem verkündeten Atomausstieg Länder auf der Welt, in denen genau das nicht geschieht, sondern Neubauten passieren. Da ist so die Frage, was ist denn angesichts der Tatsache, dass wir wissen, dass die relativ hohe Kosten mit Atomkraft verbunden sind im Bau eines Atomkraftwerkes und vor allen Dingen für die Gesellschaft im Anschluss, also wo wird strahlendes Material abgelagert? Woher kommt das, dass das nach wie vor die Energiealternative zu sein scheint zur fossilen Energie im Sinne von Kohle oder sowas und also nicht nur in Europa, sondern weltweit Atomkraftwerke neu entstehen?
Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal kurz auf das Beispiel Afrika schauen darf, dann betrifft es vor allem, geht es darum natürlich, wird von Politikerinnen, von Entscheidungsträgerinnen oftmals gesagt, wir benötigen Atomenergie für, jetzt in Anführungsstriche, Entwicklung, für Industrialisierung, für Schaffung von Arbeitsplätzen. Also da wird mit diesem Argument in die Debatte gegangen. In den Staaten des globalen Nordens wird es natürlich sehr stark auch als vermeintlich klimaneutral propagiert. Es gibt durchaus eine starke Atomlobby, die immer wieder versucht, auf diesen Aspekt hinzuweisen. Und ich glaube, die treffen da durchaus auch auf offene Ohren in vielen Ländern, die sagen, nein, Atomenergie ist immer noch eine vermeintlich klimaneutrale Energieträger. Und damit werden die gesamten Probleme, die wir auch im Uranatlas besprechen, das heißt die gesamten Kosten der Förderung oder vor allem auch die gesamten Kosten und Suche nach Endlager, vollkommen ausgeblendet. Aber es gibt natürlich eine hohe Anzahl von Unternehmen, die durchaus auch sehr viel Einfluss haben und damit auch politische Diskurse beeinflussen können.
Es gibt ja in der Debatte auch immer das, sozusagen den Hinweis darauf, dass ja zumindest in Deutschland beispielsweise die erneuerbaren Energien bei Wind und Sonne im Zweifel ja immer davon abhängig sind, dass beides auch da sein muss, damit das wirklich funktioniert und damit dann eben auch Schwankungen verbunden sind. Und immer der quasi so ein bisschen zynische Verweis darauf, dass ja wir hier die in Deutschland die Atomkraft wahrscheinlich demnächst abschalten, aber im Zweifel Atomstrom aus den Nachbarländern importieren. Wie ist denn da sozusagen die Argumentation in so einem Punkt aus eurer Sicht?
Ja, wir sagen, ich glaube, einerseits natürlich ist das ein Trugschluss zu sagen, dass Atomkraft sauberer ist und dass es billiger ist. Es gibt Untersuchungen, unter anderem vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, die ganz klar zeigen, dass die Stromentstehungskosten, gerade auch hier in Deutschland, von erneuerbaren Energie, Wind, Photovoltaik deutlich unter Atomstrom liegen. Also dieses Argument, Atomstrom wäre sauber und auch billiger, das ist einfach nicht wahr und das kann auch nicht mehr aufrechterhalten werden.
Eine politische Argumentation beziehungsweise eigentlich eingebunden in eine Bewegung ist sowas wie in 80er Jahren die Ächtung von Atomwaffen. So ist in dem Ankündigungstext auch die Begrifflichkeit von Ächtung des Uranabbaus diskutiert. Das heißt also, es muss Adressaten geben und Forderungen, um diese Ächtung zu untermauern. Wie sehen die denn aus, transportiert durch den Uranatlas?
Na, ganz klar fordern wir natürlich die sofortige Umsetzung des Atomausstieges. Der soll ja 2022 sein. Jedoch gehen wir an die Bundesregierung und sagen, das geht einfach nicht weit genug, sondern es muss genauso auch Gronau und Lingen stillgelegt werden. Das heißt, die Brennelementefabrik in Lingen und auch die Urananreicherungsanlage in Gronau, diese haben unbefristete Genehmigungen und sind von dem Atomausstieg ausgenommen. Und wir sagen, nein, auch die müssen stillgelegt werden. Das ist einerseits rechtlich möglich und andererseits hat eine Umfrage, die auch heute veröffentlicht wird, zeigt ganz genau, dass auch die Bevölkerung damit einverstanden ist und dass für einen vollständigen Atomausstieg schlicht notwendig ist. Daneben habe ich mich in einem Gespräch mit meinem Kollegen Tadje Müller, als wir auch überlegt haben, was sind politische Forderungen, die wir sehen, und wir kommen ja aus einer sehr stark globalen Gerechtigkeitsdiskurse und wir denken, dass es ein Moratorium weltweit geben muss für die Förderung von Uran. Das bedeutet, dass die OECD-Staaten sich selbst verpflichten sollten, die Uranförderung in ihren eigenen Ländern zu stoppen und dass die Nicht-OECD-Staaten dafür einen finanziellen Ausgleich dafür erhalten, ihre Uranvorkommen ebenfalls im Boden zu lassen. Und das hat Parallelen zu dem Yasuni-Projekt um Erdöl in Ecuador. Und damals hat ja die deutsche Bundesregierung eine etwas unrühmliche Rolle gespielt. Und wir denken, hier könnte die Bundesregierung durchaus auch eine Vorreiterrolle einnehmen, indem sie die Initiative für solch ein globales Moratorium vorantreibt.